Ich bitte, dass du uns durch dein Wort und durch den Heiligen Geist mehr kennen und verstehen lässt, wie wunderbar, wie gut, wie vertrauenswürdig bist. Lass uns erfassen, wie groß deine Liebe ist und die Liebe von Jesus Christus, die alle Erkenntnis übersteigt. Und lass uns wirklich aus deinem Wort und aus der Heiligen Kraft und aus dem Heiligen Geist die Kraft bekommen, die nur du geben kannst, damit wir das nehmen können, was wir da im 2. Timotheusbrief heute in dieser Stelle lesen. Amen. Ich bitte euch, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und aufzuschlagen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 8 bis 12. Und bitte haltet die Bibeln ruhig offen, damit ihr prüfen könnt, ob ich wirklich diese Stelle auslege. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Danke. Okay. Vor mehr als 30 Jahren, das ist lang her, habe ich Zivildienst gemacht bei der Rettung. Da war ich noch ein sehr junger Christ und an einem Tag war recht wenig los. Und da habe ich meine Bibel im Rettungswagen gezückt und habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Und der Rettungsfahrer hat es natürlich gesehen und hat mich gefragt, was liest denn da? Und ich habe gesagt, ja, die Bibel. Und dann hat er gesagt, Alter, was ist denn jetzt gebrochen? Und hat den ganzen Tag kein Wort mehr mit mir gewechselt und ist er nie mehr mit mir gefahren. Und das hat mich damals ziemlich überrascht, muss ich sagen, diese Reaktion. Aber sie war wirklich äußerst unangenehm und fast schmerzhaft. Und Bibellesen im Rettungswagen war während des Zivildienstes für mich damit abgeschafft. Und es wäre gut gewesen, wenn ich die Stelle gelesen hätte, die wir uns heute ansehen und wenn ich auch verstanden hätte, was in dieser Stelle gesagt wird. Die Predigt hat 3 Punkte. Schäme dich nicht, sondern leide mit, dann erinnere dich an das Evangelium und zuletzt vertraue Gott. Für alle, die die Uhr immer ein bisschen im Blick haben, der erste Punkt ist extrem lang, der zweite ist viel, viel kürzer und der dritte ist nur ein kleines Bing und es sollte in einer halben Stunde zu schaffen sein. Also keine Sorge, wenn in 25 Minuten der erste Vers erst besprochen ist. Also, schäme dich nicht, sondern leide mit. Dieser Abschnitt, den wir uns ansehen, ist wahrscheinlich einer der schwierigsten im 2. Brief an Timotheus. Und es liegt aber nicht daran, dass so schwer zu verstehen ist, was wir da lesen. Man liest diese Stelle ein paar Mal durch und auch was davor und danach steht. Und es springt einen regelrecht an, was hier von uns gefordert ist. Wir lesen in Vers 8, schäme dich nicht, sondern leide mit. Und wir lesen dann in Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht. Und dann in Vers 16 über einen Mann namens Onesiphorus, er hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Also was die Stelle so schwierig macht, ist nicht sie zu verstehen, sondern diese Aufforderung, die wir hier lesen, schäme dich nicht, sondern leide mit für das Evangelium. Und das ist so schwierig für uns, weil es vollkommen dem widerspricht, was wir uns für unser Leben wünschen. Wir wünschen uns jedenfalls nicht, dass wir damit Leid konfrontiert werden und mit Scham. Wir haben in der vorigen Woche von Alex gehört, dass dieser Brief der letzte überlieferte Brief von Paulus ist. Paulus schreibt aus einem Verlies in Rom. Wir erfahren, ihm ist kalt, er ist einsam, er ist in Ketten und er ist eben in Haft und er erwartet, hingerichtet zu werden. Und wir lesen dann in Kapitel 4, Paulus ist bereit, geopfert zu werden. Er hat die Zeit seines Sterbens ist gekommen, er hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, am Glauben festgehalten und für ihn liegt jetzt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Er ist bereit, vor seinen Schöpfer zu treten. Der Brief enthält also die letzten überlieferten Worte von Paulus und deswegen können wir davon ausgehen, dass das, was er da an Timotheus schreibt, an Timotheus in Ephesus, extrem wichtig für ihn war. Das war etwas, was er dem Timotheus unbedingt noch mitteilen wollte. Paulus ist bewusst, dass die Lage der Gemeinde in Ephesus und überhaupt die Lage der Christen in der römischen Provinz Asia und in der gesamten römischen Welt sehr schwierig geworden ist. Unter dem Kaiser Nero hat eine brutale Christenverfolgung begonnen und Paulus ist selbst eines der Opfer dieser Verfolgung. Er ist aufgrund seines Dienstes, aufgrund seiner Predigt des Evangeliums in Haft und es drohen ihm eben Gefängnis, Folter und Tod. Es drohen ihm nicht, sondern das ist für ihn schon Realität. Und zudem weiß Paulus, dass viele sich von ihm abgewandt haben. Dass es also nicht nur diese Bedrohung von außen für die Gemeinde gibt, durch diese Christenverfolgung, sondern dass auch eine Bedrohung von innen für die Gemeinde besteht, durch dieses Abwenden von vielen, die ihm vorher gefolgt sind und durch das Auftreten von Irrlehrern in der Gemeinde. Das ist also die Bedrohung für die Gemeinde von innen. Und dann kennt Paulus natürlich Timotheus. Er weiß um seine Stärke, das ist sein echter Glaube, aber er weiß auch um seine Schwächen. Wir lesen an anderen Stellen in der Bibel, dass Timotheus kränklich war, also eine körperliche Schwäche hatte. Wir lesen da in diesem Brief nur kurz davor, dass er möglicherweise schüchtern war und ängstlich war, wenn ihm Widerstand von innerhalb und außerhalb der Gemeinde entgegengeschlagen hat. Und wir wissen aus dem ersten Timotheusbrief, dass er einfach jung war und es ist heute schwierig, als junger Mensch aufzutreten und was zu lehren. Und es war damals in dieser Gesellschaft noch viel schwieriger, da wirklich gehört zu werden und ernst genommen zu werden. Und weil Paulus diese Bedrohungen für die Gemeinde von außen und von innen kennt und die Schwächen und die Stärken von Timotheus, deswegen schreibt er diesen Brief, um ihn Mut zu machen, so wie Paulus, dran zu bleiben, den guten Kampf zu kämpfen, den Lauf zu vollenden und das in der Hoffnung auf die Krone der Gerechtigkeit. Im Grunde schreibt Paulus an Timotheus, ich bin im Gefängnis und werde sterben für die Verkündigung des Evangeliums. Und du, lieber Timotheus, erwarte dieselben Konsequenzen und du denselben Dienst wie ich. Und Paulus macht Timotheus in diesem Brief nicht die geringste Hoffnung. Er schreibt ihm und uns, dass alle, die in Christus fromm leben wollen, Verfolgung leiden werden. Was ist jetzt mit diesem Schämen gemeint? Was passiert, wenn man sich schämt? Wenn man sich schämt, dann versucht man nicht aufzufallen, oder? Man zieht sie zurück, man verstummt, man wird irgendwie unsichtbar, man möchte jedenfalls nicht mehr sichtbar sein. Und Paulus fordert Timotheus auf, genau das nicht zu tun. Genau in dieser schwierigen Situation, in dem schwierigen Umfeld, in dem er seinen Dienst tun soll, soll er Stellung beziehen. Er soll nicht als christlicher Lehrer verstummen, er soll sich nicht zurückziehen, er soll auch die Botschaft nicht verändern und an den Zeitgeist, der dort geherrscht hat, anpassen, sondern er soll treu das predigen, was er von Paulus gelernt und gehört hat. Und auf welchen Gebieten soll sich diese Treue von Timotheus jetzt besonders zeigen, dieses Nicht-Schämen, dieses Bereitsein zu leiden? Das sehen wir in den Versen 8 und in den Versen, also in den Versen 8 und 10 bis 12. Wir sehen, Timotheus soll sich nicht schämen für das Zeugnis für Jesus Christus und das Evangelium und auch nicht für Paulus. Und das war natürlich eine große Herausforderung in einer Zeit, wo es körperliche, physische Christenverfolgung gibt. Und das gibt es ja auch in dieser Zeit in anderen Gesellschaften. Aber ich glaube, es ist auch für uns hier und heute in Österreich und in Graz eine große Herausforderung. Schämen für das Zeugnis für Jesus Christus und das Evangelium. Ich denke, ihr seid so wie ich vollkommen davon überzeugt, dass wir Menschen grundsätzlich ein Problem mit Gott haben. Unsere Familienähnlichkeit zu Adam zeigt sich darin, dass wir uns, so wie er und Eva damals, gegen Gott auflehnen, dass wir gegen ihn rebellieren. Und das wird in unserem Tun und Handeln sichtbar, indem, dass wir eben unsere Mitmenschen und Gott nicht so lieben, wie wir das tun sollten. Und deswegen sind wir eigentlich nicht passend für Gott. Was wir verdienen, ist Gericht, ist Strafe, ist Trennung von Gott und das ist Hölle. Das ist der ewige Tod. Und die Lösung für dieses Problem kann nur von Gott selbst kommen. Und sie ist von ihm gekommen. Gott ist in die Welt gekommen. Er hat ein perfektes, vollkommenes Leben gelebt. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Er ist auferstanden. Und alle, die das glauben, werden gerettet, weil ihnen diese Gerechtigkeit, die Jesus durch dieses Vergießen seines Blutes errungen hat, zugerechnet wird aufgrund des Glaubens. Das ist eine Botschaft, die wir lieben, oder? Das ist eine Botschaft, die wir lieben. Aber wie geht's uns, wenn wir mit jemandem reden, der das nicht glaubt? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das sehr unterschiedlich. Wenn das jemand ist, von dem ich überhaupt keine negativen Folgen zu erwarten habe, kein Beziehungsabbruch, kein geschnitten werden, sondern vielleicht sogar Dankbarkeit, weil der gerade in einer schwierigen Lebensphase ist, dann fällt mir das unglaublich schwer. Aber wenn es ein wichtiger Klient ist, der vielleicht nie mehr wiederkommt, oder ein Mensch, der denkt, jetzt ist er komplett wahnsinnig geworden, dann ist oft Schweigen im Walde. Dann ist Schweigen im Walde und ich kriege den Mund nicht auf. Und das ist nichts anderes als Schämen für meinen Glauben. Als Schämen für das Blut, das Christus vergossen hat. Als Schämen für Jesus selbst. Das zweite, Schämen für Paulus. Wie geht's dir damit, wenn über Fragen der Sexualmoral diskutiert wird? Oder über die Unauflöslichkeit der Ehe? Oder über Homosexualität. Also ich mag nicht rückständig sein oder intolerant wirken. Oder ich möchte nicht wie jemand erscheinen, der einem Menschen nicht sein persönliches Glück gönnt. Und deswegen fällt es mir schwer dann zu sagen, dass Gott in die Ehe ein unglaublich großes Geheimnis gelegt hat. Die Ehe soll die innige Beziehung von Christus zur Gemeinde widerspiegeln. Und wir sehen, wie sich Gott diese Ehe gedacht hat, wenn wir an das erste Ehepaar denken, das Gott zusammengeführt hat, an Adam und Eva. Es ist eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, monogam, unauflöslich. Und jede Sexualität außerhalb, jede sexuelle Aktivität außerhalb dieser Beziehung ist unpassend, ist Sünde. Oder ja, wenn es um die Offenheit für den Dialog mit anderen Religionen geht oder mit anderen christlichen Kirchen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man nur aus Gnade und durch Glauben gerettet wird. Nur aus Glauben und durch Gnade. Jedenfalls ist das wirklich meine absolute Überzeugung. Aber wenn ich mit jemandem rede aus der katholischen Kirche, dann fällt mir das schwer, das in jeder Diskussion zu sagen und ihn damit zu konfrontieren, dass es nicht die katholische Taufe allein ist, die die Rettung verschafft, sondern der Glaube an das, was Christus am Kreuz getan hat. Und das fällt mir so schwer, weil ich weiß, dass uns das trennt. Und ich möchte nicht diese Spaltung. Ich mag nicht diese Reibereien. Und ich bitte euch wirklich, dass ihr da für mich betet, auf all diesen Gebieten, dass ich da die Kraft kriege, die von Gott kommt, damit ich das aushalte und damit ich diese Wahrheit aber auch liebevoll sagen kann. Dass es genommen werden kann, aber eben nicht schamhaft verschwiegen wird. Ja. Paulus schreibt über die Sexualmoral im Römerbrief in Kapitel 1. Über die Ehe schreibt er in Epheser 5. Über den Umgang mit Irrlehrern schreibt er im Römerbrief in Kapitel 16. Und wenn ich das nicht sage, dann ist das nichts anderes als Schämen für Paulus, für das Wort Gottes, das er als von Gott eingesetzter und vom Heiligen Geist inspirierter Apostel geschrieben hat. Es ist nichts anderes als Schämen für Gottes Wort, für Gott selbst. Ich denke, es ist uns bewusst, dass die Wertvorstellungen der Gesellschaft nicht an der Gemeindetür Halt machen, sondern sie drängen in die Gemeinde rein. Und sie machen großen Druck auf uns, dass wir uns auch an diesen Positionen ausrichten, an diesen Werten ausrichten und biblische Standpunkte aufgeben, einfach um populär zu sein, damit der Saal gefüllt ist. Wir sehen das auch. Wir sehen, dass Prediger kapitulieren, dass ganze Gemeinden kapitulieren und dass nicht mehr Gott gepredigt wird, so wie er sich in der Bibel darstellt, sondern dass der Mensch gepredigt wird, dass auf das Diesseits bezogen gepredigt wird, auf das Hier und Jetzt, dass es um ein gelingendes Leben nach weltlichen Maßstäben geht. Es geht um glückliche Ehen, das ist was Positives, aber das ist nicht alles. Es geht um Gesundheit, das ist was Gutes, aber das ist nicht alles. Es geht um Glück und Zufriedenheit und Wohlfühlen im Hier und Jetzt. Es geht um ein Happy Christian Life. Und es ist, glaube ich, für uns alle vollkommen nachvollziehbar, warum das passiert. Das ist im Grunde nichts anderes als das Rettungswagen-Bibellesephänomen. Es ist ein Erkennen, dass man da mit einer Ablehnung konfrontiert wird. Und es ist, wir erleben das, dass es Menschen einfach unglaublich wütend macht, wenn man ihnen sagt, du brauchst Rettung und der einzige Weg zu dieser Rettung ist Jesus Christus. Oder wenn wir ihnen sagen, Jesus zu lieben heißt, ihm zu gehorchen, heißt seinen Willen zu tun. Das verursacht Widerstand. Das macht Menschen wirklich zornig. In Wahrheit würden sie gern auf Jesus Christus einschlagen, so wie sie es damals getan haben. Aber da er nicht da ist, werden sie auf dich einschlagen. Entweder wirklich, so wie es Paulus erlebt hat so oft, und wie es unsere Geschwister in anderen Ländern häufig erleben, oder indem sie uns schneiden im Hier und Jetzt, indem sie den Kontakt abbrechen, indem sie die Beziehung abbrechen. Und man fühlt sich dann irgendwie abgestoßen, wie ein Fremdkörper vom Immunsystem einer Gesellschaft, die eben von Gott nichts wissen möchte. Und das tut natürlich weh. Und ich kann gut verstehen, dass man dann eben sehr dazu geneigt ist, einfach die Dinge, von denen man weiß, das macht jetzt garantiert Widerstand, nicht zu sagen. Ich kann das verstehen und nachvollziehen, weil es mir genauso geht. Und oder die Botschaft überhaupt komplett zu verändern und anzupassen, damit sie eine populäre Botschaft ist, die gerne gehört wird, die gerne genommen wird. Oder indem man Dinge verspricht, die Gott beiträgt zu diesem Happy Christian Life, die nirgends in der Bibel stehen. Es ist nirgends von Gott versprochen, dass wir, wenn wir nur innig genug beten, Gesundheit kriegen. Das ist keine Zusage von Gott. Er verspricht uns ganz andere Dinge, aber dazu kommen wir noch. Weil das so schwer ist, weil wir erleben, dass wir, wenn wir fromm leben, mit Ablehnung, mit Verfolgung konfrontiert werden, macht Paulus Timotheus Mut Und es ist ihm bewusst, dass das aus eigener Kraft vollkommen unmöglich ist. Dazu braucht es Kraft von Gott, dazu braucht es Gottes Hilfe. Und wir lesen da in Vers 7, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft gegeben hat. Und wir lesen dann auch in Vers 8 am Ende, dass wir mitleiden sollen in der Kraft Gottes. Also nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die nur Gott geben kann. Aber um Timotheus noch mehr zu stärken, erinnert Paulus ihn in den Versen 9 bis 10 an das Evangelium. Wir wissen, dass Timotheus ein langjähriger Begleiter von Paulus war. Also er hat ihn oft predigen gehört. Er hat auch mitgearbeitet, wenn der Paulus seine Briefe geschrieben hat. Und deswegen war ihm dieses Evangelium, diese unveränderliche Botschaft, die im ersten Brief von Paulus, im Galaterbrief, die gleiche ist, wie in diesem seinem letzten Brief, die war ihm bestens bekannt. Und deswegen muss Paulus jetzt in diesen Versen 9 bis 10 nicht ausführlich erklären, was dieses Evangelium ist, sondern es reicht, einfach ein paar Stichworte zu geben, um Timotheus an das Evangelium zu erinnern, ihn daran zu erinnern, was das Evangelium ist, woher es kommt und auf wem es ruht. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht davon, dass Gott uns erstens selig gemacht, also gerettet hat, dass er uns zweitens mit einem heiligen Ruf berufen hat und dass er drittens Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht hat. Diese Errettung ist also viel, viel mehr als bloße Sündenvergebung. Das ist ja fast schon ein ästhetischer Begriff, weil es eben so umfassend ist. Es ist natürlich zunächst die Vergebung unserer Übertretungen, die Vergebung unserer Sünden, aber das bewirkt auch ein Angenommensein von Gott, in eine Beziehung zu Gott hineingenommen sein. In Christus. Was heißt das in Christus? In Christus bedeutet, dass uns diese Gerechtigkeit, die er am Kreuz errungen hat, zugerechnet wird. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er uns geborgen in dieser Gerechtigkeit, die Christus errungen hat durch seinen Stellvertretertod am Kreuz. Und das Zweite ist Gottes Ruf, Gottes heiliger Ruf zu einem heiligen Leben. Das bedeutet, dass wir als sein abgesondertes Volk leben sollen. Abgesondert nicht im Sinne von elitär und besser, sondern abgesondert von Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes beginnt er an uns zu arbeiten und uns in das Bild von Jesus Christus zu verwandeln. Und dadurch, weil wir dadurch als Fremdkörper in dieser Gesellschaft erkannt werden, werden wir abgestoßen. Deswegen erleben wir die gleiche Ablehnung, die Jesus selbst erlebt hat. Und als Drittes eben dieses Leben, diese Unsterblichkeit, das weist darauf hin, dass das, was jetzt in diesem Leben begonnen hat, dann bei Gott, wenn Christus wiederkommt, abgeschlossen sein wird. Dann wird vollendet werden, was jetzt begonnen hat. Das ist die Unsterblichkeit, die ans Licht gebracht worden ist. Was ist jetzt der Ursprung des Evangeliums? Unsere Rettung ist nicht etwas, das wir tun, also nicht nach unseren Werken stehen wir da, sondern wir sehen, dass unsere Rettung von Gott kommt, aus seinem Plan, aus seiner Gnade. Und der Hammer ist, was hier dazu steht, wann das geschehen ist. Diese Gnade ist uns gegeben worden vor der Zeit, bevor Gott die Welt geschaffen hat. Es ist fast so, als wird Paulus den Timotheus und uns auffordern, dass wir dem Fluss unserer Rettung bis zu seinem Ursprung, bis zu seiner Quelle zurückverfolgen müssen. Und im Griechischen steht hier pro chronon aionion, also vor aller Zeit, vor den ewigen Zeiten eigentlich. Am besten übersetzt ist es eben in der Zürcher Bibel mit vor aller Zeit. Und diese Gnadenwahl von Gott ist also mit der Ewigkeit verbunden. Gott hat uns in Christus diese Gnade schon zugedacht, bevor er das Universum überhaupt geschaffen hat. Und das ist etwas, das wir mit unserem begrenzten menschlichen Verstand nicht wirklich gut fassen können. Das ist was, was wir nicht gut erklären können, aber es ist eine biblische Wahrheit, auf die uns Gott an vielen Stellen in der Bibel blicken lässt, aber nie um unsere Neugier auf Gottes Geheimnisse zu stärken oder zu dämpfen, sondern es hat immer ganz einen praktischen Zweck. Und zwar zum einen macht es uns demütig und dankbar, weil wir wissen, die Rettung kommt von Gott. Und zum Zweiten gibt es uns unglaublichen Frieden, weil wir wissen, dass diese Rettung nicht von uns abhängt, sondern von Gottes souveräner Entscheidung und von seiner Gnade, die er uns schenkt. Und genau aus dem Grund steht es hier. Genau aus dem Grund schreibt Paulus das da dem Timotheus in seiner Bedrängnis. Timotheus, mein Kind im Geiste, du kannst ruhig sein. Gott hat schon an dich gedacht, bevor er die Welt geschaffen hat. Du warst schon damals in seiner Hand und du bist es jetzt weiterhin. Als Drittes, worauf ruht jetzt das Evangelium? Wir haben gesehen, diese Quelle, der Ursprung des Evangeliums ist der Rettungsplan von Gott Vater. Und diese Gnade, die uns da zugedacht ist, die wird dann in der Zeit sichtbar durch historische, reale Ereignisse, durch das Erscheinen von Jesus Christus und durch seinen Tod am Kreuz. Jesus hat den Tod besiegt und Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht. Was bedeutet das jetzt wieder? Die Bibel beschreibt den Tod auf drei Arten. Da gibt's zunächst den körperlichen Tod, das ist die Trennung der Seele vom Körper. Dann gibt's den geistlichen Tod, das ist die Trennung der Seele von Gott. Und dann gibt's den ewigen Tod, das ist die Trennung sowohl des Körpers als auch der Seele von Gott. Wir wissen, dass unsere Körper sterben werden, auch wenn wir an Christus glauben. Also der Tod ist insofern nicht abgeschafft. Aber wenn da steht, dass dieses Leben ans Licht gebracht worden ist, dann ist damit gemeint, dass der Tod für uns den Schrecken verloren hat. Denn dieser geistliche Tod, der ist für uns nicht mehr bedrohlich. Diese Trennung unserer Seele von Gott, die ist überwunden. Und der körperliche Tod, der wird als letzter Feind besiegt werden. Wir lesen das im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 und auch in Offenbarung 21. Aber jetzt schon ist dieser geistliche Tod überwunden. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Unsere Seele hat Verbindung mit Gott, ist mit ihm verbunden. Und wir wissen aus Römer Kapitel 8, dass auch der körperliche Tod uns aus dieser Gemeinschaft mit Gott nicht mehr reißen wird. Ja, und eines Tages werden wir körperlich auferstehen in einer neuen Schöpfung und das wird ganz wunderbar sein. So, der letzte Punkt. Vertraue Gott. Wir haben gesehen, Paulus erinnert Timotheus in den Versen 9 und 10 an das Evangelium. Und das soll ihn Mut machen, sich nicht zu schämen, sondern Leid zu ertragen für sein Zeugnis, für das Evangelium und für sein Stehen zu der Lehre des Apostel Paulus. Paulus ist einsam, ihm ist kalt. Er ist in einem Verlies in Rom, er ist in Ketten und er erwartet den Tod. Er ist aber bereit, geopfert zu werden. Er weiß, die Krone der Gerechtigkeit liegt für ihn bereit. In der Lage, in der er ist, hätte er allen Grund, diesem Gott nicht mehr zu vertrauen. Denn genau der Gott, den er verkündet, den könnte er verantwortlich machen für diese Situation. Er schreibt ja selbst, weil er dieses Evangelium verkündet, deswegen muss er dieses Leid jetzt ertragen. Wie ist es möglich, dass er trotzdem nicht an diesem Gott zweifelt? Die Antwort auf die Frage gibt Paulus uns in Vers 12. Da lesen wir: Denn ich weiß, an wen ich glaube. Denn ich weiß, an wen ich glaube. Mit anderen Worten, ich kenne meinen Gott und vertraue ihm. Ich kenne meinen Gott und vertraue ihm. Was müsste passieren, damit du Gott vertraust? Damit du ihm vertraust, unabhängig von deinen Lebensumständen? Was müsste passieren? Was müsste passieren, dass du glaubst, dass er dich wirklich liebt? Müsste er vor aller Zeit, bevor er das Universum schafft, schon den Plan fassen, dich zu retten? Würdest du ihm dann vertrauen, wenn er ein Universum schafft, das so schön und genial ist, dass du, wenn du da lebst und das Universum betrachtest, erahnen kannst, wie schön und genial er es sein muss? Würdest du ihm vertrauen, wenn er dann Mensch wird und in diese Welt kommt, die er geschaffen hat, obwohl er weiß, dass er da abgelehnt wird? Würdest du ihm vertrauen, wenn er da ein vollkommenes und sündenloses Leben lebt, das Leben, das du und ich nicht leben können? Würdest du ihm vertrauen, wenn er dann am Kreuz sein Blut für dich vergießt? Würdest du ihm vertrauen, wenn er die Strafe trägt, die du verdienst? Würdest du ihm vertrauen, wenn er für dich stirbt? Ah, das ist geschnitten. Alles ist geschehen. Kennst du diesen Gott? Dann weißt du, dass du ihm vertrauen kannst. Er verspricht dir kein Happy Christian Life. Er verspricht dir nicht Glück und Wohlstand und Gesundheit im Hier und Jetzt. Er verspricht dir etwas viel Besseres. Er verspricht dir echtes Leben in Ewigkeit. Er hat Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht. Das ist die Überwindung der Trennung deines Körpers und deiner Seele von Gott. Er verspricht dir Erfüllung. Erfüllung in diesem Leben, in diesem ewigen Leben mit ihm. Das ist, wozu du geschaffen worden bist. Es besteht kein Anlass, sich für diese Botschaft zu schämen. Es besteht kein Anlass, sich für diesen Gott zu schämen. Schäm dich nicht, sondern leide mit. Vater im Himmel, du bist absolut gut und vertrauenswürdig. Wie wunderbar ist der Plan, den du schon vor der Schöpfung des Universums gefasst hast. Und wie wunderbar strahlen jetzt Leben und Unsterblichkeit auf. Danke für dieses Geschenk, dass wir dich überhaupt kennen und begeistert von dir sein können. Bitte, Vater, stärk unser Vertrauen und gib uns Kraft, die nur von dir kommen kann, damit wir fähig werden, wie Paulus, für dieses Evangelium, für diese gute Nachricht zu leiden, damit wir das Leid ertragen können, das wir erwarten müssen, wenn wir an dieser Nachricht, an dieser guten Nachricht, an dieser Botschaft festhalten und sie so wiedergeben, wie du sie für uns aufgeschrieben hast. Amen.